Ja, wie ging das euch in den letzten Wochen und Monaten mit diesem Polittheater, was wir da in Berlin beobachten und verfolgen mussten? Da war ja zunächst dieser Asylstreit innerhalb der Union mit Horst Seehofer und Angela Merkel in den Hauptrollen. Und dann vor wenigen Wochen dann dieses leidige Postengeschacher um Hans-Georg Maaßen, den Präsidenten des Verfassungsschutzes. Da kam dann noch als Dritte Andrea Nahles mit ins Spiel. Wie ging es euch, als ihr dieses Theater da in Berlin verfolgt habt? Also mich hat das echt aufgeregt, mich hat das geärgert. Und Angela Merkel hat es ja in ihrer Entschuldigung, das muss mir echt hoch anrechnen, auch zugegeben, dass sie da völlig am Empfinden der Menschen vorbei agiert haben, dass sie da die Bodenhaftung verloren haben. Also mich hat das geärgert und aufgeregt, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe kaum dafür gebetet. Ja, gelegentlich habe ich dafür gebetet, wo ich gedacht habe, die müssen jetzt mal zur Vernunft kommen. Aber ich muss gestehen, ich habe mich viel geärgert und wenig gebetet. Und eigentlich soll es doch umgekehrt sein. Ja, wir dürfen uns ärgern. Wir dürfen uns ärgern über Zustände, Umstände, die einfach nicht gut sind. Aber dann sollten wir umso viel mehr dafür beten. Ich denke, das ist die richtige Haltung. Ein bisschen ärgern und viel beten und nicht umgekehrt. Ja, und der Predigtext für diesen Sonntag, finde ich, passt sehr gut zwischen diese beiden Wahlsonntage. Wir hatten ja letzten Sonntag Landtagswahl in Bayern, habt ihr vielleicht gar nicht so mitgekriegt. Ich war in dieser Zeit im Urlaub in Bayern, habe den Wahlabend auf der Rückfahrt in BR5 mitverfolgt, sehr spannend. Ja, und nächsten Sonntag wird in Hessen gewählt, der Landtag. Und zwischen diesen beiden Wahlsonntagen, die schon eine gewisse Bedeutung auch für unser Land haben, wollen wir uns mit einem Wort von dem Propheten Jeremia beschäftigen, was für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Sucht der Stadt Bestes. So steht es in Jeremia 29,7. Sucht der Stadt Bestes. Ist so die gängige Übersetzung. Ich werde gleich noch eine andere Formulierung vorstellen. Und im Sinne von Paulus, der uns ja auch aufruft, für die Regierungen zu beten, müssen wir dieses Wort nicht nur auf die Stadt, auf die Kommune reduzieren, sondern wir dürfen wirklich an unsere Länderparlamente und an unsere Bundesregierung, ja sogar an Europa denken. Sucht also das Wohl für eure Stadt, für euer Land und betet für das Land und für die Stadt. Dieser Text, den Jeremia vor 2600 Jahren geschrieben hat, stammt natürlich aus einer völlig anderen Welt. Und trotzdem gilt er auch für uns. Es ist Gottes Wort. Und so möchte ich zunächst einmal nach Parallelen zu unserer Lebenswirklichkeit suchen. Und dann möchte ich überlegen, wie kann das ganz konkret ausschauen, dass Christen das Wohl ihrer Stadt, das Wohl ihres Landes suchen. 597 vor Christus wurde Jerusalem zum ersten Mal durch die Babylonier erobert. Allerdings wurde die Stadt noch nicht zerstört. Das kam erst etwa 10 Jahre später. Lediglich die Oberschicht wurde zusammen mit Ältesten und Priestern nach Babylon deportiert. Nebukadnezar, der mächtige König von Babylon, setzte dann Zedekia, einen neuen König in Israel, ein. Und dieser Zedekia, dieser neue König, musste jetzt dem großen Herrscher Nebukadnezar die Treue schwören und er musste Tribut zahlen, also Geld abführen. Aber man dachte sich, Babylon ist weit und beim Geld hört die Treue auch schon mal auf. Und so ergaben sich im Land schnell Pläne, sich doch gegen Babylon aufzulehnen und sich davon loszusagen. Das konnte man sogar fromm begründen. Gott hat doch versprochen, dass Israel sein Volk ist und dass dieses Land und diese Stadt ewig das Land und die Stadt der Juden sein sollte. Ja, dass Gott selbst in dieser Stadt, in diesem Tempel gegenwärtig ist. Der Tempel stand ja zu diesem Zeitpunkt noch als sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes. Und so dachte man, mit diesem mächtigen Gott im Rücken, da kann man sich auch mal gegen so einen Nebukadnezar auflehnen. Und diese Gedanken drangen dann bis hin zu den Exilanten nach Babylon. Und das löste unter diesen Leuten plötzlich Hoffnung auf, dass sie nämlich bald wieder zurück könnten in ihre Heimat. Und so lebten sie weiter in ihren provisorischen Zelten und sahen dieses Exil in Babylon als kurze Übergangsphase an. Und da gab es noch falsche Propheten, die auch dort in Babylon waren, und die verstärkten sie in ihrer Sicht und prophezeiten eine baldige Rückkehr zurück in das verheißene Land. Aber Gottes Gedanken waren anders. Und Gott teilte Jeremia seine Gedanken mit. Für Gott war das Gericht noch lange nicht vollzogen. Es war erst der Anfang. Die große Katastrophe, stand noch aus, weil eben Könige, Priester und das ganze Volk immer noch nicht bereit waren, wirklich Buße zu tun und umzukehren. Und so musste der Prophet Jeremia im Namen Gottes einen Brief schreiben. Einen Brief an die Exilanten in Babylon. Und diese Botschaft in diesem Brief musste für diese Priester und Ältesten und für das Volk, auch für die Propheten, deprimierend geklungen haben. Ja, sogar gotteslästerlich. Ich lese den ersten Teil dieses Briefes aus dem Propheten Jeremia im Kapitel 29. Der Herr, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylon wegführen ließ, Folgendes sagen. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. So spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels. Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Hört nicht auf das, was ihr euch von ihnen erträumen lasst. Denn sie weissagen euch Lügen. Und das auch noch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. So spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch zurück an diesen Ort, aus dem ich euch verschleppen ließ. Natürlich spricht dieser Brief in eine völlig andere Situation, in einer ganz anderen Zeit und Welt. Und trotzdem, finde ich, lassen sich Parallelen erkennen. Das erste ist zunächst, Gottes Leute leben in einer fremden Welt. Ja, sie sind in einer gottfeindlichen Welt. Babylon, das war das Land der Feinde Israels und damit auch das Land der Feinde Gottes. Die Babylonier beteten fremde Götter an. Ja, und sie verachteten den Gott Israels. Und das trifft auch auf uns zu. Jesus sagt in Johannes 17, da betet Jesus zu seinem Vater, spricht er im Gebet über seine Jünger und sagt, dass sie nicht zu dieser Welt gehören. Sie sind Fremdkörper. Jünger Jesus sind Fremdkörper und werden sogar unter Umständen von dieser Welt gehasst. Und deshalb betet Jesus zum Vater, die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Und dann bittet er aber weiter und sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Das würde uns vielleicht gut tun, gefallen. Ja, hol uns doch raus aus dieser schlimmen Welt. Aber Jesus sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie herausholst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Und ich denke, das erleben wir auch mehr oder weniger auch so. Wir fühlen uns fremd am Arbeitsplatz unter Kollegen. Eltern fühlen sich fremd beim Elternabend in der Schule. Mir ging das mal so, da war mal ein Konflikt und ich habe in einem Elternabend diesen Konflikt zwischen Eltern und Lehrerin moderiert und da war ich fast drauf und dran am Schluss zu sagen, jetzt lasst uns noch zusammen beten, aber das kannst du in so einem Rahmen nicht bringen. Da merkt man, dass das eine andere Welt ist, ein anderes Setting. Ich weiß nicht, für die im Verein sind, wie geht's euch, wenn ihr im Verein seid? Das ist schön, aber doch merkt man auch immer wieder, da ist was uns trennt. Die Interessen liegen doch auch anders. Wir sehen und beurteilen Dinge einfach auch aus christlicher Sicht. Und oftmals treffen Kulturen, ja Welten aufeinander. Jesus sagt, wir gehören nicht zu dieser Welt, sondern zu seiner Welt. Wir sind also in gewisser Weise schon Fremdkörper in dieser Welt. Und weil wir so anders sind, fühlen wir das auch immer wieder mal. Und schlimmstenfalls, sagt Jesus, werden wir sogar deswegen gehasst. Der Hebräerbrief bringt es auf den Punkt am Ende, Vers Kapitel 13. Er sagt, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Heimat erst im Himmel. Und Petrus schreibt, wir leben als Fremde in dieser Gesellschaft. Wir sind Fremde. Daraus folgt oft das Zweite, was uns auch mit diesen Juden in Babylon verbindet. Wir ziehen uns zurück oder wir neigen dazu, uns zurückzuziehen. Das Leben in dieser gottlosen Welt sieht man dann halt als notwendiges Übel an. Ja, wir müssen jetzt halt hier irgendwie drin leben und uns arrangieren. Aber man versucht sich doch zurückzuziehen. Man geht zur Arbeit, lässt sich halt nicht vermeiden, glücklich, wer in Rente ist. Ansonsten neigen wir Christen dazu, dass wir uns zurückziehen in unsere Gemeinden. Gemeinden haben eine hohe Bindungskraft. Und ich finde, das ist auch eine Stärke von Gemeinden, ist gut so. Aber oftmals geht diese Bindungskraft in eine falsche Richtung. Dass Gemeindeglieder an die Gemeinde so gebunden sind, dass sie sich völlig aus dieser Welt zurückziehen, dass sie gar keine Zeit mehr haben für Kontakte in diese Welt hinein. Und da gibt es ja auch eine Statistik, die sagt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann dauert das nicht lange und er verliert nach und nach seine Bezüge zu Nichtchristen. Und jetzt überleg mal selbst, wie viele nichtchristlichen Freunde hast du? Wie viele regelmäßigen Kontakte, ich meine jetzt aber nicht so, die Frau war beim Aldi an der Kasse, aber wie viele regelmäßigen Kontakte zu Nichtchristen hast du? Und da gibt es wie damals in Babylon auch die falschen Propheten, die sagen, wir leben in der Endzeit, es dauert nicht mehr lange, dann kommt Jesus wieder, die Welt wird immer antichristlicher, ihr merkt es doch, jetzt muss ich die Gemeinde zurückziehen und sammeln und auf den Zeitpunkt der Ankunft ihres Herrn warten. Natürlich leben wir in der Endzeit, aber die Frage ist, welche Schlüsse ziehen wir jetzt daraus? Die Bibel sagt nicht, dass wir uns jetzt zurückziehen müssen und sammeln müssen und warten müssen, bis wir endlich abgeholt werden. Gott sah das damals in Babylon anders und auch heute bei uns. Den Juden in Babylon ließ er sagen, erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, dann werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Das mag für die Exilanten ein Schock gewesen sein. 70 Jahre, das ist ein Menschenleben. Das heißt, die jetzt Lebenden werden nicht mehr zurückkehren, sondern erst die Generation der Kinder und Enkel. Das heißt, sie müssen sich darauf einrichten, wir werden unser restliches Leben hier in dieser gottfeindlichen Welt verbringen müssen. Und daher die Aufforderung von Gott, baut euch Häuser, wohnt darin, legt Gärten an, genießt ihre Früchte, heiratet, zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Und damit sagt Gott, hier ist euer Platz. Hier ist euer Platz, nicht dort im verheißenen Land. Das heißt, sie haben von Gott eine ganz klare Platzanweisung bekommen. Und Jesus sieht das im Grunde genauso, wenn er sagt, ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie aus dieser Welt rausholst, sondern dass du sie bewahrst in dieser Welt. Sie gehören genauso wenig wie ich zu dieser Welt, aber wie du mich in diese Welt gesandt hast, so sende ich sie in diese Welt. Also Jesus bittet den Vater nicht, dass er sie rausholt aus dieser Welt, sondern im Gegenteil, dass er sie hineinsendet. Und wenn der Vater uns nicht herausholen soll, dann dürfen wir uns selbst auch nicht zurückziehen und herausnehmen. Jesus sendet uns in die Welt. Und er sagt, das ist eine interessante Formulierung, die nochmal auftaucht bei Johannes, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende sie in diese Welt. Und so sagt Jesus auch am Ende danach der Auferstehung, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Entscheidend ist dieses Wie. Das ist unheimlich wichtig. Nämlich genauso, wie Jesus aus der himmlischen Welt in diese gottfeindliche Welt gesandt wurde, genauso werden wir gesandt. Die Theologie hat dafür einen Begriff, der heißt Inkarnation, das heißt Fleischwerdung. Das heißt, Jesus wurde Fleisch, er wurde Mensch, er wurde einer von uns. Der kam nicht nur mal so punktuell, sondern er ist richtig hier als Mensch aufgeschlagen. Er war einer von uns, so gibt es ein Buch. Er war einer von uns und wohnte unter uns, sagt Johannes. Kannst du das über dich sagen? Du sagst, ich bin einer von denen hier. Würden deine Freunde, deine Kollegen das sagen? Der ist einer von uns. Der ist, klar, ist nicht fremd. Jesus wurde einer von uns. Nicht um jetzt darin aufzugehen, sondern um diese Menschen zu Gott zu ziehen. Aber dafür musste er einer von ihnen werden, ihnen gleich werden. Er war Schreiner, Zimmermann, hat ganz normal gelebt. Sie wussten, ach, der Jesus ist da, der Zimmermann. Der hat schon bei mir das Dach gemacht, ist ein guter Mann. So einer von uns. So sollten wir in die Gesellschaft hineingehen, damit wir die Menschen zu Gott auch einladen können. Und Gott sagt in seiner Botschaft an die Menschen in Babylon, habt ein Ja zu dem Land und zu dem Ort, wo ihr jetzt lebt. Habt ein Ja dazu. Hast du ein Ja zu diesem Ort? Gut, viele sind vielleicht hier geboren, nicht unbedingt Heuchlein oder hier in der Umgebung. Aber hast du wirklich ein Ja zu den Menschen, die hier leben? Hast du ein Ja zu dem Ort, zu der Stadt, zu den Menschen, bei denen du lebst? Der Vers 7 war eine Zumutung. Das ist noch mehr als ein Ja zu finden, sich zu arrangieren. Jetzt geht es um Aktivität. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Das war noch mehr als eine Zumutung. Das war Gotteslästerung für die Menschen damals. Die Babylonier, das sind Feinde Gottes. Und wir Feinde Gottes beten? Diese Leute lästerten Gott, und sie hatten es noch gut in Erinnerung, als sie in diesem Triumphzug durch die Stadt gezogen wurden als Gefangene. Und wie das ganze Volk sie verlästert und vor allem den Gott, das war üblich, den Gott dieser Menschen zu verlästern. Das kann doch nicht sein, Gott, dass du verlangst, dass wir für diese Menschen beten, die dich lästern. Unvorstellbar. Gott kann doch nicht sagen, betet für die, die mich verlästern. Bete für die, die gegen meine Gemeinde sind. Doch, sagt Gott. Für das Alte Testament war es völlig neu und einmalig. Für Jesus ist das Standard. Er hat es in der Bergpredigt als Standard erklärt, nämlich liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, die gegen Gott sind, die gegen euch sind. Und Paulus fordert uns auf, auch für die Regierungen zu beten. 1. Timotheus 2. Vor allem anderen fordere ich auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Das ist im Grunde neutestamentlich genau das Gleiche, was Jeremia gesagt hat. Betet für sie, damit es euch gut geht, und das gefällt Gott. Und Petrus geht noch einen Schritt weiter. Er erwartet, dass Christen sich in dieser gottfeindlichen Gesellschaft einbringen und arrangieren. Er sagt, ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Und das ist ein wichtiges Stichwort, um die zu ehren, die Gutes tun. Denn Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Also Christen wurden diffamiert, beschuldigt, verleumdet. Und da sagt Petrus jetzt, lebt so, engagiert euch so, damit ihr geehrt werdet. Es gab im Römischen Reich diese Praxis, was wir auch kennen, hessischer Verdienstorden, was weiß ich, Heuchelheimer Ehrennadel oder solche Dinge. Dass also Menschen, die sich für das Gemeinwohl verdient gemacht haben, öffentlich geehrt wurden. Und Petrus sagt indirekt durch diese Aufforderung, lebt so, dass ihr geehrt werdet. Dadurch soll euren Gegnern das Maul gestopft werden. Dass ihr euch also positiv einsetzt in der Gesellschaft. Christen sollen demnach durch ihr Engagement in der Gesellschaft überzeugen und Vorbilder sein. Und da ist es durchaus legitim, diese Aufforderung damals an Babylon, an Juden in Babylon, auch für uns zu lesen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr euch als Verbannte empfindet. Sie sagt, ja, ich bin hier nach Heuchlein verbannt oder so. Von daher dürfen wir das auch übersetzen mit, in die ich euch gesetzt habe. Lest als Platzanweisung. Das ist meine Platzanweisung und nicht unbedingt Heuchelheim. Viele kommen ja gar nicht aus Heuchelheim. Nehmt euren Ort dann, was weiß ich, Atzbach, Busseck, wo ihr auch herkommt. Sagt, dahin hat Gott mich gesetzt. Und jetzt diese Aufforderung, bemühe dich um das Wohl deiner Stadt, deines Ortes, in die ich dich gesetzt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es deinem Ort gut geht, dann geht es auch dir gut. Wie kann das praktisch konkret ausschauen? Im Hebräischen steht es ein bisschen anders da. Da steht, such den Shalom für diese Stadt. Shalom, das heißt Friede. Das ist aber nicht so einfach Friede im Sinne von Waffenstillstand, sondern das meint diesen göttlichen, ganzheitlichen Friede. Der Shalom Gottes, das ist ein umfassender Friede, der heißt Heilung. Heil an Leib und Seele. Daher diese Übersetzung, das Wohl der Stadt, der Friede Gottes wird das Wohl der Stadt bewirken. Menschen, die von diesem Frieden berührt werden, die sollen heil werden. Es soll ihnen wohlergehen. Sie sollen heil werden an Leib und Seele. Widrige Umstände sollen heil werden. Was Unheil ist, soll heil werden. Nun heißt es, dass wir diesen Frieden suchen sollen. Das heißt, wir müssen uns auf die Suche machen. Wir suchen das, wo der Friede fehlt, wo der Friede Gottes hin muss. Wir suchen das, was nicht gut ist, das, was Unheil ist. Wir suchen das, was heil werden soll, wo dieser Friede, dieser Shalom heilsam hineinwirken soll. Bill Heibels sprach mal von einem heiligen Zorn. Und er meinte damit einen Zorn über Umstände in dieser Welt, in unserer Umgebung, die einfach nicht gut sind. Und er sagt, es ist gut, wenn uns das aufregt, wenn Dinge nicht in Ordnung sind. Wenn uns das aufregt, dann kann sich ein heiliger Zorn entwickeln. Wenn wir merken, da muss ich was ändern, das geht nicht. Wenn wir eine Spannung wahrnehmen zwischen dem, was da ist, und sei es nur in unserer Straße, in unserem Ort, und wir denken, so und so könnte das auch sein. Wir hatten vorletzte Woche die Impulstagung des BEG, des Bund Evangelischer Gemeinschaften in Marburg. Und da wurden einige Beispiele vorgestellt, wie Menschen wirklich sich in ihren Ort hineinbegeben haben, in diesem Sinne der Inkarnation, einer von ihnen zu werden. Ich möchte euch von Renate erzählen. Renate ist mit ihrem Mann nach Globig gezogen. Wer kennt Globig? Kleines Dorf im Osten Deutschlands. Und als sie da hingezogen sind, fing sie an, mit ihrem Mann zu beten. Herr, wie können wir die Menschen hier erreichen? Richtig so typisches ostdeutsches Dörfchen, atheistisch bis zum Anschlag. Überaltert, ja, und so weiter. Und dann ist sie betend durchs Dorf gegangen. Sie ist betend durchs Dorf gegangen. Sie hat angefangen, mit Menschen zu sprechen und vor allem viel zugehört. Renate ist in Vereine eingetreten, hat sich dort engagiert. Und auch dort in den Vereinen hat sie viel zugehört und immer begleitet vom Gebet. Und das war eine Beobachtung, die sich durch alle Beispiele durchgezogen hat, die wir da gehört haben, dass Menschen betend ihren Stadtteil, ihren Ort gesehen haben, immer im Gebet gefragt haben, Herr, wo ist unser Platz hier? Was willst du hier? Und dann geht sie auf den Spielplatz und beobachtet die jungen Mütter, die da noch leben, die wenigen, mit ihren Kindern. Und sie setzt sich dazu und beobachtet das. Und plötzlich kommt ihr eine Frage, was machen die eigentlich im Winter? Was machen die eigentlich im Winter? Wo gehen die dann hin? Und das war die Ausgangsfrage für das Haus der Begegnung, was sie dann nachher gegründet hat. Zunächst hat sie angefangen mit einigen Frauen aus dieser kleinen Kirchengemeinde. Ich glaube, es gingen noch 8 Frauen in den Gottesdienst. Hat sie auch gesagt, es kann doch nicht sein, dass hier nur 8 Frauen in den Gottesdienst gehen. Aber sie hat angefangen, mit diesen 8 Frauen das ins Dorf Gemeinschaftshaus einzuladen, einmal in der Woche. Einmal in der Woche hat sie dort Mittagessen angeboten für die alten Menschen, Spiele, Kaffee, Kuchen für die Kinder. Und das Angebot wurde so gut angenommen, dass Leute gesagt haben, warum macht ihr das nicht jeden Tag? Dann dachten sie, okay, jetzt brauchen wir ein Haus. Und dann haben sie so einen alten Laden gefunden, wo früher mal der Konsum drin war. Das konnten sie dann günstig anmieten. Und daraus ist dann das Haus der Begegnung entstanden. Und sie haben gesagt, das soll ein Mehrgenerationenhaus sein, wo sich alle Generationen aus diesem Ort treffen. 4 Tage in der Woche ist dieses Haus mittlerweile geöffnet, von 15 bis 18 Uhr. Die Leute in Globig leben isoliert in ihren Häusern, viele einsame alte Menschen. Man trifft niemanden auf der Straße. Eine Mitarbeiterin sagt, die Leute kommen in das Haus und blühen förmlich auf. Dort gibt es Spiele, es werden Geschichten erzählt, es gibt Kaffee, Kuchen, es gibt sogar Musikunterricht. Eine Besucherin sagt, das ist mein zweites Zuhause. Und eine junge Mutter hat gesagt, das ist ein Anlaufpunkt, wenn man seine Nöte loswerden will und Hilfe bekommt. Es gibt mittlerweile einen Teenkreis und Renate sagt, die Teens merken an den Leitern, was es heißt, mit Jesus zu leben. Die leben den Glauben vor und das macht es interessant. Und sie beobachtet, wie sich die Besucher nach und nach zum Positiven verändern. Allein dieses Haus, diese Gegenwart der Christen verändert Menschen. Renate hat das Wohl des Ortes gesucht. Und sie ist erstmal betend durchs Dorf gegangen. Sie hat beobachtet, zugehört. Und dann sah sie die Mütter auf diesem Spielplatz und auf einmal kam die Frage, was machen die eigentlich im Winter? Und dieser Zustand, das ist doch nicht in Ordnung. Wo sollen die im Winter hingehen? Oder dieser Zustand, diese vielen alten Menschen einsam in ihren Häusern. Dieser Zustand hat sie nicht in Ruhe gelassen. Der hat eine Spannung in ihr ausgelöst. Und da hat sie etwas gefunden, wo sie sagt, das muss anders werden. Das muss gut werden. Das muss heil werden. Und hinter allem natürlich das Anliegen, diese Menschen müssen heil werden. Die brauchen Jesus. Renate hat sich wirklich, wie es Jeremia sagt, um das Wohl der Stadt, des Ortes bemüht. Und die Gemeinde erlebt, wie es ihr das gut tut. Das ist das, was zurückkommt dann. Jeremia sagte, dann geht's euch gut. Der Bürgermeister wurde interviewt und er sieht in dieser kleinen Gemeinde eine enorme Bereicherung für den Ort. Die Gemeinde hat eine hohe Akzeptanz in diesem Ort gefunden und das im atheistischen Osten. Jetzt möchte ich noch von Friederike und Michel erzählen. Sie haben in Hamburg-Wilhelmsburg eine Gemeinde gegründet. Hamburg-Wilhelmsburg ist so eine Insel, Stadt, sozialer Brennpunkt. Und mir ist aufgefallen bei Friederike und Michel, wie der Friede Gottes durch zwei Menschen in einen Stadtteil, in einen wirklich heruntergekommenen Stadtteil einziehen kann. Man spürt, wie die beiden die Menschen dort lieben. Hoher Migrantenanteil. Sie lieben diese Menschen, die sie da sehen und möchten denen wirklich den Frieden Gottes bringen, das Heil Gottes bringen. Sie haben immer wieder verschiedene Sachen ausprobiert. Manches ist gelungen, manches ist nicht gelungen. Eine Zeit lang haben sie sonntags im Park gegrillt und einfach Leute dazu eingeladen, zum Grillen. Kommt dazu und dann haben sie mitgegrillt. Einmal hat sie erzählt, sind ihnen die vielen ungepflegten, arbeitslosen Frauen aufgefallen, die den ganzen Tag nur noch in Jogginganzügen rumlaufen. Diese Frauen hatten sich aufgegeben. Keine Perspektive, warum soll ich mich noch schick machen? Warum soll ich überhaupt noch aufstehen? Lass ich einen Jogginganzug an. Und für diese Frauen hatten sie sich jetzt ein ganz besonderes Angebot ausgedacht. Beauty up your life. Mach dein Leben schön. Sie haben den Frauen geholfen, sich wieder schön zu machen. Und dadurch haben sie diesen Frauen ihre Würde wiedergegeben. Sie sagt, Mensch, mach was aus dir. Ich helfe dir dabei, dich wieder schön zu machen. Friederike und Michel haben das Wohl der Menschen gesucht. Und sie haben Bilder gezeigt von diesem Stadtteil. Das sind die Bilder, wie man sie alle kennt, von so sozialen Brennpunkten. Und dann zeigten sie ihren kleinen Laden, den sie da angemietet haben, ihre Gemeinderäume, wie Licht in diesen dunklen Stadtteil hineingezogen ist. Wie Menschen, die dorthin gehen, aufblühen. Dieser kleine Laden, ein Lichtblick in dieser trostlosen Stadt. Friederike und Michael haben auch wie Renate angefangen, erstmal zu beten für ihren Ort. Betend mit offenen Augen sind sie durch diesen Stadtteil gegangen. Sie haben Gebetsspaziergänge gemacht und für die Menschen in diesem Ort gebetet. So wie Jeremia gesagt hat in Babylon, bemüht euch um das Wohl der Stadt und betet für sie. Beides, denke ich, gehört zusammen. Betend fragen, was diesem Ort, diesem Stadtteil, diesem Viertel gut tun könnte. Und da, wo wir mit unseren Möglichkeiten nichts machen können, wir nicht aktiv werden können, selbst da können wir durch unser Gebet unheilvolle Zustände verändern. In Berlin gibt es ja regelmäßig um den 1. Mai herum diese Krawallnächte in einigen Stadtteilen, wo dann Autonome durch die Stadt ziehen, plündern, Autos anzünden, Häuser beschädigen, Scheiben einschlagen. Und das hat Christen vor einigen Jahren, Christen in der Evangelischen Allianz, wirklich auch zornig gemacht und nicht in Ruhe gelassen und gesagt, wir wollen uns damit nicht abfinden, dass die hier ständig Autos abfackeln und Scheiben einschlagen. Das kann nicht gehen, dass sie Polizisten angreifen. Und so haben sie gesagt, lasst uns beten. Lasst uns in dieser Zeit beten. Und so haben sich Christen vereinbart aus der Evangelischen Allianz, gezielt gegen diese Demos zu beten. Und die Wirkung war enorm. Die Polizei war völlig überrascht, dass die Krawalle deutlich schwächer ausgefallen sind als die Jahre vorher. Wahnsinn, was Gebet alleine bewirkt. Das Gebet für unseren Ort, für unser Land verändert Umstände, die nicht gut sind. Und ich denke, das sollen wir auch tun. Betend durch unseren Ort gehen, da wo ihr lebt. Und ich lade euch ein, dass wir das gleich nachher machen, vor dem allgemeinen Gebet, dass wir eine Gebetszeit haben, wo wir hier in der großen Runde einfach mal still werden und jeder für seinen Ort, für seinen Stadtteil, da wo er lebt, betet. Und natürlich auch für unser Land, wo eben nächste Woche eben die Wahlen anstehen. Aber jetzt wollen wir zunächst ein Lied singen.